Dietike, Vielfalt, Kultur. Der Podcast mit Geschichten aus Dietike mit Helene Arnett.
Mein heutiger Gast ist Karin Kistler, manchen auch bekannt als Karin Amend. Sie ist Pflegedienstleiterin im Alters- und Gesundheitszentrum AGZ. Und wir fangen mit einer traurigen Geschichte an. Wenn wir 3 Jahre zurückgehen, Mitte November, sind wir zumindest in der 2. Welle von Corona gsi. Am 19. November habt ihr den ersten Toten bei euch gehabt, der an Corona gestorben ist. Was ist für dich damals als Pflegedienstleiterin die grösste Herausforderung oder vielleicht sogar Überforderung in dieser alttraumartigen Zeit gsi?
Man hat ja noch nicht so viel gewusst. Und es sind unterschiedliche Geschichten kursiert, auch über den Virus. Wie ansteckend ist er, wie gefährlich ist er, was verursacht er wirklich bei den Menschen. Und und dann sind ganz viele Meldungen gekommen vom BAG, von der Gesundheitsdirektion. Und mit Auflagen, was wir jetzt zu machen haben. Wir haben auch so einen Pandemieplan müssen erstellen in der kürzester Zeit, das Ampelsystem. Was machen wir bei der Ampel grün? Was machen wir, wenn sie auf orange oder auf rot geht? Und die Ampel, das Ampelsystem ist auch gewesen, wenn so und so viele Fälle auftreten, muss man das und das und die Schritte. Also von das Haus offen lassen bis das Haus komplett schliessen. Das ist eigentlich hinter dem Ampelsystem gestanden. Und das haben wir alles in der kürzesten Zeit müssen auf die Beine stellen. Und für uns war das Neuland gewesen. Wir kennen schon Isolationsmassnahmen, wenn jemand eine Tuberkulose hat, also eine offene Tuberkulose oder ein Norovirus. Aber mit dem Coronavirus, da ist wie eine andere Dimension reingekommen, weil wir nicht gewusst haben, wie schützt man sich eigentlich am allerbesten. Und dann haben wir ja so Auflagen gehabt, wie wir müssen Kohorten bilden, damit wir die Bewohner, die Corona haben, auf eine Station oder eben in eine Kohorte. Und dann haben wir uns angefangen überlegen, ja, wie machen wir das am besten? Machen wir eine Station zu? Und das ist dann unsere Corona-Station oder machen wir nur die Hälfte? Wir haben auch nicht gewusst, wie viele Bewohner miteinander werden krank. Und da sind wir wirklich vor riesigen Herausforderungen gestanden.
Und es hat eigentlich niemand, es sind ja in allen Pflegeheimen, in allen Heimen ist man eigentlich vor dem Gleichen gestanden. Und man hat sich nicht mal gross können helfen
gegenseitig. Ja, genau, oder? Weil die Bedingungen sind halt überall ein bisschen anders. Wir haben ja 4 Häuser. Ja. Also wir haben die Pflegewohnung, ja. Wir haben das Oberdorf, wir haben den Ruckacher, wir haben die Residenz und wir haben verschiedene Eingänge. Und dann haben wir uns überlegt, ja, die Leute, die jetzt kommen, die Besucherströme, die da halt kommen, lenken nur durch einen Eingang. Ja. Also damit wir wenigstens ein bisschen Kontrolle haben, wer da rein und raus geht. Weil es hat ja dann auch geheissen, oder? Wir sollen das möglichst eingrenzen. Dann haben wir angefangen, müssen Türen zumachen bei den Haupteingängen. Und ja, dann haben wir uns überlegt, müssen vielleicht jemanden dort positionieren, wo Zugangskontrolle macht, oder? Haben die Masken an, tun die Hände desinfizieren. Haben sie, und später dann ja, haben sie auch das Covid-Zertifikat, das ist ja dann viel später
ja, gekommen, genau.
Wo uns dann aber auch ein Portierdienst sehr geholfen hat.
Ja.
Und wir haben dann auch so viel müssen informieren, oder? Wir haben ja die ganze Belegschaft, also es sind von 180 bis 200 Mitarbeiter, die wir haben müssen erreichen, dass die immer auf dem gleichen Stand sind, wissen. Wir haben Angehörige müssen Brief schreiben, ich weiß nicht, wie viele Briefe raus sind für die Information, damit sie immer auf dem neuesten Stand sind. Wir haben alle Bewohner immer informiert. Wir haben müssen andere Behörden informieren über Zahlen. Das ist wirklich, also, wirklich an die Grenze der Überforderung.
Und jede Woche sind neue Auflagen gekommen? Immer genau. am Freitag. Immer am Freitag ist noch schöner. Das ist gerade aufs Wochenende hingegangen.
Ja, genau.
Und es war eigentlich nicht ganz berechenbar, was abgeht. Ja, also das ist
genau.
Und von außen gesehen haben wir das Gefühl gehabt, das grösste Problem für euch ist Masken zu finden, Desinfektionssachen. Aber das war nur eines von vielen Problemen. Mm,
genau. Das war schon also am Anfang sehr stressig, weil wir haben eigentlich ein Pandemielager gehabt, wegen der Vogelgrippe damals. Oh, ja. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wann das war. Und wir haben uns in Sicherheit, also alle Spitäler, alle Heime sich in Sicherheit gewiegt und haben das Pandemielager sukzessive ein bisschen verkleinert und abgebaut, weil das ist ja auch das Kapital.
Ja, ja.
Und haben durch das natürlich nicht mehr jetzt einfach so viel Schutzmaterial gehabt, also vor allem Kittel. Eine Maske ist bei uns jetzt noch gegangen, aber die Schutzkittel, wir haben uns wirklich dann angefangen zu überlegen, wie basteln wir selber Schutzkittel aus irgendeinem, wir haben von Plastikschöss über Käse, über Metzgerschossen, wir haben uns alles überlegt, wie man recht zu diesem Zeug kommt und wirklich selber auch können davon nähen, damit unsere Leute gut geschützt sind. Und ja, Masken haben wir, das ist wirklich gut gewesen. Jetzt da bei uns in Dietike mit der Sicherheitsabteilung haben wir sehr gut zusammengearbeitet. Und die haben dann auch noch probiert, ihre Netzwerke anzuzapfen, dass wir beliefert worden sind, ja, dann mit Masken. Aber das hat uns schon sehr große Sorgen gemacht, ja.
Und das sind ja jetzt nur die administrativen Sorgen, die wir hatten. Das kommt dann ja dazu, eigentlich die psychologische Seite. Ihr habt Wie war die Stimmung im Heim? Ich meine, zwischen ihnen haben sie abschliessen, man nicht mehr besuchen. Wie war die Stimmung unter den Bewohnerinnen und den Bewohnern und unter dem Personal?
Also eigentlich, also sagen wir jetzt mal bei den Bewohnern, ist eigentlich, wir sind auf sehr viel Verständnis gestoßen. Und also ich meine, die meisten haben extrem Mitleid kam mit uns, wie sie auch gemerkt haben, wie wir am Rotieren sind und probieren einfach das Bestmöglichste zu machen. Wir sind, finde ich, sehr kreativ gewesen. Wir haben geschaut, dass weißt, auch Aktivitäten gleich noch an einem kleinen Ort haben können stattfinden. Wir haben auch Opernsängerinnen zum Beispiel können organisieren, die draussen, also obwohl es ja nicht wirklich warm war, gestanden sind und auf der Terrasse und gesungen haben. Oder wir haben Musik reingebracht, wir dürfen iPads anschaffen, wo wir Sachen können runterladen, wo sie haben, Musik können hören oder Spiele machen. Also wir haben wirklich probiert, wir haben auch Telefon über Internet.
Zoom?
Ja, genau, das haben wir eingerichtet, damit sie mit ihren Angehörigen haben können telefonieren. Das ist jemand von der Aktivierung dann zu der Bewohnerin und hat dann das...
Dass sie sie gesehen haben auch, oder?
Ja, genau. Ja. Mhm. Und von dort her, es hat natürlich Bewohner gehabt, die es nicht verstanden haben und auch verrückt waren oder gelitten haben. Halt unter dieser Isolation, weil das war ja damals schon sehr streng gewesen, oder? Wir haben aber ehrlicherweise, wir haben Besuch in ganz schwierigen Momenten, also wenn jemand nicht gut zu weg war oder sehr traurig war, so ein bisschen auf der depressiven Seite, haben wir Besucher zugelassen.
Ja.
Wir haben das ermöglicht.
Also wir können das ein bisschen auf Einzelfälle reagieren?
Das haben wir gemacht. Reagieren. Wir haben dann auch gleich mal so die Kaffees eingerichtet, wo dann, wir haben dann unseren Kulturraum zum Beispiel, haben wir in drei Teile, also wir sind so wie drei Räume gewesen, in sich geschlossen und dann haben wir den Besucherstrom so gelenkt, wir haben denen dann so Zeitfenster gegeben, halt auch nicht so viel, vielleicht eine halbe Stunde und dann haben die Töchter oder die Söhne oder der Partner können von außen rein und von der anderen Seite ist der Bewohner gekommen und dann haben die sich so getroffen. Und unter dem Personal, ich weiss nicht, die Erfahrung, die ich einmal mache, weißt, wenn man so in einer Krise steht, dann werden unglaubliche Energie und Kräfte frei. Und man weiss einfach, jetzt musst du arbeiten und probierst gesund zu bleiben und kommst. Und durch das entwickelt sich irgendwie auch eine gute Stimmung. Das Problem ist nachher, wenn es ruhiger wird und man dann merkt, wie anstrengend das es ist. Und
also wenn man erschöpft ist.
Halt. Ja, genau.
Noch schnell, ich stelle mir das schwierig vor, wie man einen dementen Menschen, ihr habt doch recht viele Menschen, die eine Demenz haben, haben sie gar nichts gemerkt? Oder haben die, sie haben doch sicher realisiert, dass irgendetwas komisch ist. Wie geht man mit dem um?
Ja, auf jeden Fall. Gell? Gerade Demenzerkrankte sind extrem sensibel. Die spüren
Veränderungen.
Und wenn, genau. Und das ist, gell, du, die Frage, so, wie erklärt man ihnen das? Das ist eine gute Frage. Das ist extrem schwierig. Also man probiert
es. Ihr habt plötzlich Maske an, also ja. Das sieht man ja.
Genau. Und sie sind auch irritiert gewesen. Und mit der Zeit haben sie sich natürlich daran gewöhnt. Das ist schon, das ist halt am Anfang eine grosse Irritation gewesen. Auf der Demenzabteilung, die wir ja haben, haben wir eigentlich wie eine Art eine Umkehr-Isolation müssen machen. Also wir haben dort, Bewohner haben dort keine Masken angelegt. Das ist klar, weil auch die, die positiv waren, wie das haben sie nicht können. Die haben sie auch immer gerade wieder abgerissen. Ja. Und da hat es eigentlich geheißen, dass wir uns doppelt schützen müssen. Dass wirklich, halt auch wenn sie Corona hatten, dass sie nicht noch das Personal angesteckt haben.
Ja.
Also haben wir uns vor ihnen müssen schützen, ja, eigentlich.
Genau.
Oder?
Genau.
Aber das ist tatsächlich, das ist eine grosse Herausforderung. Und man probiert es halt trotzdem mit unseren Worten oder mit unserer Logik zu erklären. Und bei den einen kommt es an und dann muss man es halt auch zeigen, auch wieder abziehen und wieder hintun, dass sie so dann ein bisschen merken, ja, dass da wohl etwas anders ist, aber es auch gut ist.
Ja, dass sie trotzdem aufgehoben sind, oder? Ja, das geht ja wahrscheinlich
genau.
In erster Linie um
genau,
das.
Genau.
Wir kommen jetzt dann gerade wieder zu besserer Zeit, aber noch, was war denn der schlimmste Moment, den du so erlebt hast in dieser Zeit?
Der schlimmste Moment. Ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube, wo wir den ersten Corona-Fall hatten auf der Demenzabteilung, dort habe ich mir wirklich extrem Sorgen gemacht, weil das sind sehr vulnerable Personen. Man weiß ja, dass vor allem die halt verletzlich sind. Und man hat damals auch gewusst, dass wahrscheinlich am ehesten dann Todesfälle auftreten. Und ich habe mir wirklich extrem Sorgen gemacht, dass ich alle Demenzerkrankten verliere. Dass sie sterben.
Ja. Das ist eine Situation, wo man sich eigentlich kaum kann. Also,
ja.
Und es ist ja, lange hat man ja wie das Gefühl gehabt, man könnte das noch einkapseln. Und dann hat sich das plötzlich so, es das, ist so
klar. Wo wir den ersten hatten, da ist der Coronavirus schon durch das ganze Haus kursiert. Ja. Also wir haben ja dort noch probiert, die Kohorte zu machen, aber das hätten wir uns eigentlich können im Nachhinein sparen. Können sparen.
Wenn du jetzt sagst, im Nachhinein gibt es Sachen, wo du im Nachhinein sagst, also bei den Schulen zum Beispiel ist man sich heute, glaube ich, einig, die Schulschliessung war ein Fehler gewesen. Gibt es Sachen, die für dich auch klar ist, das würden wir heute anders machen?
Ja, vielleicht so, dass die strenge Schliessung von diesen Heimen, oder, das hat ja auch für grossen Wirbel gesorgt und für sehr viel Missmut und Ärger, auch viel Traurigkeit. Und dass man diesen Leuten, dass man die nicht mehr können verabschieden konnte, die sie im Sterben gelassen haben. Das habe ich schon sehr unmenschlich gefunden. Und ich bin froh, haben wir einen anderen Weg gefunden.
Im Prinzip waren das ja Vorschriften von oben, die ihr einfach vielleicht ein bisschen können interpretieren konnten. Ja. Aber das würdest du auch sagen, also die strenge, gut, wir sind in einer anderen Situation mit Impfung und so weiter, stehen wir schon besser dran. Aber es ist ja gleich sinnvoll, sich zu überlegen, was wäre gescheiter gewesen. Oder?
Und gell, man weiss ja heute einfach, dass die FFP2-Masken dass die gut schützen und dass man dann sehr wohl bei so jemandem noch vorbeigehen kann und dort sein kann.
Und auch, dass jetzt über Händedruck und Anlangen eigentlich nicht so viel passiert bei dem Virus. Oder?
Genau. Also das ist, genau. Und wenn die Händedesinfektion eingehalten wird.
Dann ist das...
Ja.
Ja, es hat damals auch noch die Szene gegeben, wo man den Pflegenden applaudiert hat. Wie habt ihr das damals empfunden?
Also, weißt du, irgendwie, also damals, mich hat das irgendwie schon auch noch gefreut und auch mit Stolz erfüllt. Später dann haben wir schon gefunden, jetzt wäre es noch gut, es würde etwas noch mehr folgen als nur der Applaus.
Ja, applaudiert ist Ring, aber irgendwie.
Ja, es sind ja auch ganz schöne Lieder entstanden, auch für uns. Und das finde ich schon bemerkenswert. Und das hat mich wirklich auch gefreut und irgendwie erfüllt. Aber ja, jetzt müssten natürlich schon Daten folgen.
Hat sich dann etwas bewegt nachher? Habt ihr etwas gespürt? Das ist ja die Pflegeinitiative, die ist immerhin 28. November 2021 ist das, glaube ich, mit einem Ja-Teil von 61% angenommen worden. Die hat wahrscheinlich schon ein bisschen Schub bekommen, oder?
Ja, das Problem war ja dann, dass es geheißen hat, ja, also wenn die Pflegeinitiative angenommen wird, dann geht es lang, bis da Umsetzungen erfolgen, weil das halt durch eine langwierige Mühle muss.
Ja.
Und sie ja dann eigentlich eher abgeraten haben, die Initiativen anzunehmen. Mhm. Und ich bin froh natürlich, dass sie angenommen worden ist, weil ich denke, es hat eben gleich etwas bewegt auch. Und man wartet jetzt nicht ab, bis all die Gesetzestexte da geschrieben sind und angepasst sind. Und bei uns im Haus hat es etwas bewegt.
Was denn?
Also wir sind ganz fest in Diskussion treten mit unserem Gesamtleiter, Andreas Schlauch, und haben uns überlegt, was würde uns entlasten. Also wie würden wir im AGZ die Pflegenden stärken, also den Bereich stärken. Und was wir jetzt bereits schon umgesetzt haben, ist Verblisterung. Das ist ein Medikamentenmanagement, wo uns sehr, sehr viel Zeit erspart beim Medikamenten bestellen, beim Richten, bei Rezept einholen, Verordnung umschreiben lassen, in die Apotheke anrufen, am Hausarzt anrufen, soll jetzt bitte die Verordnung schicken oder noch ein Mail mit dieser Frage und dann nochmal nachfragen, haben Sie unser Mail bekommen, dürften wir noch die Verordnung haben. Das ist wirklich mit sehr viel Aufwand, sehr viel Zeit verbunden. Und da die ganze Verblisterung, das hat...
Wie heisst das? Verblisterung?
Verblisterung. Also da werden
sind die Sachen, wo man Medikamente drin hat, oder?
Ja, das sind eigentlich die Säckchen, wo alle Medikamente, also von Morgen, Mittag, Abend, also jeder Morgen hat ein Säckchen, Mittag hat ein Säckchen, dann haben wir noch zwischendurch ein Medikament, das vielleicht am 4 Uhr geben werden, die haben auch ein Säckchen. Und die... Dort sind die Medikamente drin versorgt und die nennt man Blister. Genau. Und das richtet eine Firma und die Apotheke schafft mit dieser Firma zusammen und die liefert es dann an die Apotheke und die Apotheke an uns. Und es ist eine doppelte Kontrolle, also auch die Apothekerin kontrolliert. Und das gibt sehr viel mehr auch Sicherheit und Qualitätsverbesserung, dass weniger Medikamentenfehler passieren.
Also kommen dir dann jetzt die Medikamente fürs ganze Heim immer so einen Blister rüber oder für jeden Einzelnen?
Für jeden Einzelnen. Also jeder hat so eine Rolle für eine ganze Woche. Es ist wie eine Filmrolle.
Und das wird euch geliefert?
Ja, von der Apotheke.
Das heisst, alles, was ihr vorher haben müsst, selber reinholen, machen auch jetzt die?
Ja.
Also,
ja.
Leck, wieso ist man da nicht vorher schon drauf gekommen?
Es ist halt nicht ganz günstig.
Ah.
Genau.
Ja, also logisch.
Wir hoffen eigentlich, also die Finanzierung ist eben ein bisschen anders in einem Heim als im Privathaushalt. Im Privathaushalt kannst du das schon, die Krankenkasse zahlt die Verblisterung. Und in den Heimen sind sie jetzt dran, dass die Kosten auch übernommen werden von der Krankenkasse. Im Moment zahlt das Heim den Auftrag.
Also das heisst, ihr kommt jede Woche oder jede Woche kommt
alle
ihr
Woche.
Für jeden Bewohner und jede Bewohnerin
ja.
Die Medis, die sie in dieser Woche braucht, fertig abpackt?
Ja, genau. Aha. Und es funktioniert auch, also wenn es Medi-Änderungen gibt, das gibt es ja auch noch ab und zu, weil dann muss man ja den Blister aufmachen, das Medikament raus und vielleicht das Neue wieder rein oder ein anderes rein. Genau, ja. Das funktioniert wirklich.
Und mit dem machen wir gute Erfahrungen.
Sehr, sehr. Es hat wirklich zu einer grossen Entlastung von uns geführt. Und was eben auch genial ist, dass die Apothekerin, die sieht ja die Verordnungen und dann kann sie schauen, sind die Interaktionen gut mit dem Medikament. Weil die Hausärzte haben einfach ein anderes pharmakologisches Wissen als eine Apothekerin.
Also es gibt wie ein Zwei-Augen-System dort.
Ja.
Und die macht euch darauf aufmerksam. Moment, die hat zweimal das drin.
Genau.
Muss das so?
Genau. Ja.
Interessant.
Ja, also das haben wir eingeführt. Wir haben das Heimarztmodell neu seit dem Sommer. Und das bringt insofern, dass wir, es ist eine Firma Imeda, wo wir zusammen arbeiten. Die stellen Ärzte und da haben wir immer den gleichen Arzt, der alle zwei Wochen kommt. Und er, die sind wirklich super. Also, ja, er hat unterdessen jetzt auch Bewohnende. Und er besucht die regelmäßig. Die sind total zuverlässig. Wir haben einen unkomplizierten Mailverkehr vor allem, wenn wir Fragen haben, wenn wir einen Notfall haben nach der 5. Das ist halt vorher, dann hat man den Hausarzt nicht erreicht, weil die haben laufende Praxen. Und die platzen ja auch aus allen Nähten und haben eigentlich wirklich wenig Zeit. Und das ist wirklich ein guter Support.
Also habt ihr jetzt eine Ansprechperson, die für alle Betreuer, also, Bewohnerinnen und Bewohner, wenn außerordentlich etwas ist?
Ganz genau. Und also du musst ja schon freie Arztwahl. Jeder Bewohner oder du und ich, wir dürfen unseren Arzt ja selber wählen. Mhm. Wir können den nicht denen aufzwingen, sie müssen jetzt den Heimarzt. Mhm. Es zeigt sich aber so ein bisschen, dass Bewohnende natürlich merken, aha, da kommt jemand immer regelmäßig und alle zwei Wochen und sie sind prompt und sie sind zuverlässig und die Fragen werden beantwortet, dass es sich sehr beliebt macht, dass sie dann irgendwann einmal halt auch zu dem Heimarzt wechseln. Wenn wir jetzt aber ab der 5 einen Notfall haben, wo wir telefonisch lösen können mit einem Arzt am Telefon, dann machen wir das eben über die Firma Imeda. Die sind 24 Stunden, 7 Tage in der Woche erreichbar. Und wenn jemand vor Ort muss, arbeiten wir mit den SOS-Ärzten zusammen. Das läuft wirklich gut, ja. Ja, ich muss sagen, es ist auch gut angelaufen. Dann haben wir, was ich sehr stolz darauf bin. Wir haben die Etagenhotellerie eingeführt. Das ist auch ein grösseres Projekt. Wir haben am 1. Oktober mit viel Vorarbeit gestartet, wo die Pflegenden auch entlastet, weil wir haben auf den Stationen halt auch noch den ganzen Service gemacht. Weißt du, zum Morgen, zum Mittag, zur Nacht, Bestellungen, Essen serviert, geholfen natürlich. Dort und dort eine Handreichung, das bleibt natürlich der pflegerische Teil, aber sie helfen uns auch, so kleinere Erbetli zu machen, wo es halt gibt. Wir müssen die Rollstühle putzen, wir müssen die Boys intakt halten, also beziehungsweise auch Putz intakt und macht das der technische Dienst, aber einfach so viel halt Reinigungsarbeiten, wo sie uns auch entlastet. Und wir haben das dürfen so machen, dass wir 4 Stellen neu geschaffen haben. Also wir haben nicht müssen Stellen aus der Pflege hergeben. Ja. Wir haben wirklich zusätzliche Stellen bekommen. Das ist natürlich grossartig. Und das ist gestartet und bringt für die Pflege auch Entlastung. Weil sie sind am Morgen, die sind beschäftigt gewesen, den ganzen Tag mit dem Stübli-Dienst oder die Servicearbeiten mit Bestellungen eben aufnehmen und Essen holen, Teller, auftischen, abtischen, aufräumen, Tisch putzen, Gespräche führen natürlich. Und das macht uns jetzt die Etagenhotellerie. Und
also das heisst, jetzt habt ihr ein festes Team, das im ersten Stock, im zweiten Stock kommt. Das sind immer die gleichen?
Genau, das ist ein kleines Team. Es sind, glaube ich, irgendwie 5 bis 6 Leute. Wir haben eine Leitung. Mhm. Und die sind jetzt wirklich vom Montag bis Sonntag. Sind die von 7 bis 4 sind die im Einsatz. Am Abend machen wir es noch.
Ja.
Aber der Abend ist auch ein bisschen unkomplizierter. Ja. Der aufwendig und kompliziertere Teil ist ja der Mittag. Und dann sind es wirklich Fachleute, oder? Also auch die Servicequalität hat zugenommen.
Und für die Bewohnerinnen und für die Bewohner, die sind für sie dann wirklich da für diese Sachen, oder?
Ja, es ist wie in einem Restaurant, wo du dann deinen Kellner hast.
Ja.
Und das schätzen sie, wir hören das, wie sie es rückmelden.
Das hat mich beeindruckt, du hast erzählt, was ihr alles verändert habt. Ist denn jetzt fertig mit diesen Veränderungen oder ist das ein Prozess? Was habt ihr dann als nächstes vor?
Als nächstes, also, und da haben wir auch schon gestartet, ist, dass wir Durchdienste einführen, also, dass wir wegwenden von der Geteilten. Das schaffen wir noch nicht ganz, aber da sind wir fest dran.
Das, also Durchdiener?
Ja, nein, Durchdienst, gell? Ah.
Also Durchdienste?
Durchdienst. Also weißt du wirklich Schichten? Ja. Oder dass es keine die langen Pausen gibt. Das kennt man ja, oder? Vom 7. bis zum 12. und vom 3:30 bis zum 6:30.
Ah.
Das sind geteilte Dienste, ja. Dass wir wegkommen von denen. Dass es eigentlich nur noch Schichten gibt. Erhöht die Attraktivität von sicher von unserem Beruf oder jetzt vor allem auch von daheim. Genau, und wenn ich einen Wunsch hätte, dann fände ich es eigentlich wichtig, dass wir die Möglichkeiten haben, die Leute so einzusetzen, wie ihre Lebensumstände halt, oder für sie am günstigsten wären. Also weißt, Mütter mit kleinen Kindern. Es gibt Menschen, die nicht gerne Nachtwach machen, dass sie sicher nicht mit Nachtwach machen, sondern vielleicht nur Früh- und Spätdienst. Gell, auf alles kann man ja nicht eingehen, aber wir aber machen das
zum individueller könnten ja. Auf die Leute und dann hätte jemand nur, also gibt es dann Leute, die nur Nachtdienst
leiten? Ja, wir haben das zum Beispiel bei uns. Ah. Ich habe ein Nachtwachenteam und ich denke, das steigert die Attraktivität, weil es gibt einfach viele Menschen, die nicht alle Dienste gleich gut wollen oder können machen oder ihre Lebensumstände. Es gibt viele, zum Beispiel junge Familienmütter, die wo es gäbig ist, nachzuwachen, weil die können das gut neben ihrer Familie, Frauen, Tätigkeiten unter einen Hut bringen. Und wenn man halt das so all verpflichtet, alle Dienste zu machen, ich verstehe das jetzt nicht.
Also ist es so, dass jeder halt so und so viel hat, den Frühdienst, ja. Den Spätdienst, den Nachtdienst.
Ja, genau.
Und dann gibt es so nicht. Es gibt eine Gruppe Frühdienst, eine Gruppe Spätdienst oder eine Gruppe Nacht?
Vielleicht sogar. Es wird natürlich eine anspruchsvolle Sache mit der Planerei. Weil, oder weißt, mit der Teilzeit. Oder wir haben wir sind Teilzeit. Bekannt ja für Teilzeiter. Aber wenigstens weißt, sicher keine Nachtschicht. Ja. Das ist auch sehr belastend. Und das liegt jetzt einfach nicht jedem Mensch. Mhm. Da denke ich, da müssen wir mal noch einen Schritt machen. Oder weißt du, auch so ein bisschen unseren Berufsstand, also unsere Kompetenzen, unsere Ressourcen auch einsetzen können. Und ich glaube, wir haben mal eine Befragung gemacht jetzt bei unseren Diplomierten und auch Fachfrauen, Gesundheit und Männer, dass sie halt ihre Leidenschaft oder für das, was sie auch im Beruf geschickt sind, auch wirklich machen können und nicht eingedeckelt werden mit noch x pflegefremden Tätigkeiten.
Ja.
Dass sie wirklich die Sachen können machen, wo sie auch Fachleute sind dafür.
Das sind wir ja jetzt im Prinzip dran. Aber das ist noch ein Weg, den wir gehen müssen.
Ja, im Moment, gell, wenn, je nachdem, wie Prioritäten gesetzt werden, oder wenn man halt in den Spitälern, wo wir Geld verdienen, dann wird das ganz schwierig. Dann wird die Pflege an den Rand gedrängt. Weil mit denen verdienst du kein Geld. Also. Mhm.
Also.
Das ist jetzt...
Ja, aber also das heisst... Es ist auch die Pflegeinitiative, die hat jetzt nicht alles zackbumm gut gemacht.
Nein.
Es ist immer noch ein
Weg. Es hat ja, man muss ja jetzt in die Bildung investieren. Mich dunkt's aber, bevor man in die Bildung investiert, müssen wir ja mal schauen, wie sind denn überhaupt die Arbeitsbedingungen. Ja. Weil sonst lernt ja gar niemand den Beruf. Also wir haben ja vor allem FAGES haben wir nicht so Probleme.
Also es ist Fachstufe Gesundheit, genau, aber bei den VBs, oder? Das sind Betreuung.
Ja, also wir haben vor allem Probleme mit den HFler, also die Diplomlehrgänge. Die Klassen sind nicht gefüllt. Ja. Das sind halt wirklich die ehemaligen Krankenschwestern und heute Pflegefachfrauen und Männer.
Ja.
Dort haben wir grosse Probleme.
Ja.
Dort sind die Klassen leer. Wir können die nicht füllen.
Okay, das ist, ja.
Ja.
Also das heisst, es ist
wirklich,
dringend, dass man den Beruf attraktiver macht.
Und ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, eben Arbeitsbedingungen, dass man das anschaut und dass sie das machen können, was man ja auch lernt.
Also da läuft sehr viel. Du wirkst auch sehr engagiert. Ist das, was du jetzt machst, ist das das, was du schon immer hast wollen machen? Ist das sozusagen dein Traumberuf? Oder wie bist denn du zum Beispiel aufgewachsen? Wie bist du gross geworden?
Also aufgewachsen bin ich ja in Urdorf. In einer grossen Familie. Ich habe vier Geschwister.
Vier Geschwister und einen Zwillingsbruder, oder?
Das ist richtig. Ja. Genau. Eine Schwester ist leider schon gestorben, Gabi. Das war die älteste. Ja, also ich habe eigentlich lange nicht gewusst, was werden. Also ich bin nicht eine von denen, die schon seit dem Kindesalter gewusst hat, sie will mal Krankenschwester werden. Also früher hat man ja Krankenschwester gesagt, heute sagt man Pflegefachfrau.
Gell? Genau.
Das ist einmal entstanden, der grosse Wunsch, als ich ein Praktikum gemacht habe im Spital Affoltern. Ich habe eigentlich die Arzthilfe in der Schule angefangen, weil ich eigentlich noch Lust hatte, weiter in die Schule zu gehen. Und das habe ich gemerkt, das gefällt mir überhaupt nicht.
Ah, Arzthilfe?
Nein, ich habe das überhaupt nicht. Ja. Und ich habe das erste Vordiplom habe ich abgeschlossen, aber dann Und dann habe ich das abgebrochen und habe mir dann überlegt, ja, was will ich jetzt machen? So bin dann zuerst ins Wäldchen, also ich bin in Frankreich gelandet. Und in einer Familie, die komplett anders gelebt hat, als ich es mir gewöhnt war. Das sind, ich glaube, die ersten vegetarischen Menschen, die ich kennengelernt habe damals. Und die haben so sehr biologisch schon eingekauft. Ja. Und ich habe das nicht gekannt.
Das ist bei uns, das ist ja, wenn ich
viel,
das
viel später.
Ja, das ist viel später reingekommen.
Und ich bin wirklich...
Wo war denn das in Frankreich gewesen?
Das war gerade an der Grenze von Genf.
Spezielle Familie.
Ja, sehr. Also wirklich. Und sie war schwanger, als ich dort angefangen habe. Und sie hat dann auch daheim geboren. Und hat also das mit einer Hebamme gemacht. Ja, extrem. Und was eben noch dazugekommen sind, sie haben an Bhagwan geglaubt, meditiert und sind auch immer wieder an so Veranstaltungen, wo der Bhagwan da in Florenz und wo er sie überall abgeholt hat. Und ich bin dann mit diesen Kindern allein geblieben. Nein, völlig überfordert. Obwohl ich 18 war. Also es war wirklich haarsträubend. Genau. Und dann habe ich ein Praktikum nachher gemacht im Spital Affoltern. Und dort habe ich gerade gemerkt, das ist mein Traumberuf. Ich will unbedingt in die Pflege.
Ja.
Und habe mich beim Theodosianum gemeldet. Ja.
Und so bist du einerseits im Limmatalspital gelandet, oder?
Genau.
Und dort hat auch dein Vater gearbeitet. Dein Vater ist ja der Hans-Jörg Kistler, der erste Chefarzt. Im Spital Limmatal ist ein außerordentlich bekannter, beliebter, ein charismatischer Arzt. Ich glaube, die älteren Limmataler kennen ihn alle. Ist das für dich ein Vor- oder ein Nachteil gewesen, dass du sozusagen Tochter vom Vater gewesen bist?
Überhaupt nicht. Also, und ich glaube, das ist wirklich, weil er, wie auch ich, ganz unkompliziert, unverkrampft,
mit denen sind.
Ich habe manchmal schon so ein bisschen gehört, dass die Assistenten Respekt gehabt haben, wenn sie auf Visiten gekommen sind und ich war dort.
Das aber ist auch nur in Ordnung.
Ja, genau. Genau.
Ja. Aber sonst, ihr habt neben, für euch war das nie irgendwie ein Thema gewesen.
Nein.
Am Theodosianum hast du dort noch die Schwester Fabiola.
Ja.
Jetzt ist sie gestorben, vor wenigen Wochen.
Ja.
Etwa 101 Jahre oder so.
Ja. Sie war auch eine ganz eindrückliche.
Das ist, glaube ich, eine, die ganz viele Menschen, die in der Pflege arbeiten, geprägt hat. Ja. Was hat sie ausgemacht?
Ich glaube, sie hat eine unglaubliche Ruhe ausgestrahlt und für mich so das Wort Güte passt so zu ihr. Ich habe später auch noch sie ab und zu gesehen. Sie war nur noch etwa ein halbes Jahr meine Schulleiterin.
Ja,
später ist dann pensioniert worden. Aber sie hat am Theodosianum gelebt, also im alten Theodosianum. Ja. Das ist in der Nähe von der Streulistrasse.
Ja.
Und meine Schwester hat ja dort an der Streulistrasse gewohnt. Ja, sie hat eben auch mal während ihrem Studium hat sie am Theodosianum ein bisschen gearbeitet, in der Administration, hat so ein bisschen Büroarbeiten gemacht und hat durch das eben auch die Schwester Fabiola kennengelernt und die Schwester Marie-Helene, die meine Klassenlehrerin war. Mhm. Und die haben dann eben beide nach am Theodosianum gearbeitet. Und so war eben auch noch eine Verbindung.
Ja.
Und wir haben uns ab und zu noch ein bisschen gesehen und privat auch.
Ja. Es muss eine irrsinnig interessante und...
sehr und geistig unwahrscheinlich fit und rege bis am Schluss.
Ja.
Ja.
Und nachher ist die Schwester Elisabeth Mückler gekommen,
ja.
Die ja jetzt wahrscheinlich auch bei euch noch hin und wieder vorbeischaut.
Ja, stimmt.
Also das ist, das Theodosianum hat starke Frauen.
Ja,
Frauen rausgebracht.
Auch viel bewegt in der Pflege, weißt du, das ist schon, ja, die haben viel Gutes gemacht, die haben viel bewegt. Dass es so ein bisschen professioneller auch wird, weißt du, und ein bisschen einen anderen Ruf oder einen anderen Status auch gewinnt.
Ja. Ja, das mit dem Ruf und dem Status ist auch ja ein bisschen ein Thema. Wie ist denn bei euch, sagen wir mal, wenn man von Fachkräftemangel redet, da geht es ja, wie attraktiv sind ihr denn? Findet ihr denn die Leute, für, die ihr braucht?
Gute Frage. Oh, weißt, eigentlich finde ich, haben wir wirklich einen mega attraktiven Beruf. Und leider verliert er also an Attraktivität, weil ich meine, die Arbeitsbedingungen sind nicht so optimal. Ich habe das Gefühl, wenn Arbeitsbedingungen vielleicht attraktiver sind, ja.
Aber redest du jetzt einfach vom Lohn oder redest du?
Nein. Ich bin eigentlich eher, ich meine, weißt, ich würde jetzt plädieren für eine 38-Stunden-Woche.
Ja.
Zum gleichen Lohn.
Ja.
Weil ich schon das Gefühl habe, wir haben einen außerordentlich strengen Beruf, weil einerseits körperlich, wir aber auch viel Schönes, aber auch Schweres aushalten müssen oder durchtragen müssen, mittragen. Einerseits Patienten, Bewohner, aber auch Angehörige. Das hat enorm zugenommen. Enorm. Mhm. Die Begleitung auch von diesen Angehörigen. Wir müssen so viel psychologischen Support liefern, der halt auch sehr, sehr nahrhaft ist und zehrt. Mhm. Wir müssen schneller sein. Das spüren wir ja alle, die Hektik. Oder? Das macht nicht Halt vor unseren Türen. Die Aufenthaltsdauer der Patienten hat ja enorm abgenommen. Mhm. Das heisst,
sie sind viel früher wieder... Müsst ihr übernehmen.
Ja, genau. Ja. Und in den Heimen hat die Hochhalterigkeit zugenommen. Das heisst, die Leute kommen älter, sie bleiben nicht mehr so lange. Früher waren die bis zu 20 Jahre in einem Heim.
Hat sich auch wie eine Routine gegeben.
Ja, natürlich, genau. Du bist mit denen alt geworden. Und sie sind älter und kränker geworden. Sie sind vielleicht noch fitter gekommen. Und heute haben wir 85-Plus-Jährige, die eintreten, auch in einer Residenz. Und die sind viel fragiler. Und durch das ist auch eine schnellere Veränderung da. Und wir müssen auf die Veränderung reagieren. Wir müssen viel flexibler sein, agiler.
Das macht den Beruf natürlich schon anspruchsvoller, aber eigentlich es ist auch interessant,
ja, das, sehr, oder? Sehr. Er ist sehr abwechslungsreich.
Ja, das glaube ich. Aber ist er nicht ein bisschen deprimierend? Ihr habt immer mit alten und oft mit kranken Menschen zu tun. Also ihr seid den ganzen Tag in so einem Umfeld.
Also jetzt vor allem im Heimbereich, gell? Ja. Gell, das gehört ja einfach irgendwie zum Leben.
Mhm.
Und was schön ist, dass wir ja die Leute denen noch ein Zuhause arbeiten können oder das Leben bis, sie sind ja da und leben bis zum Schluss, oder? Sie kommen nicht zu uns und sterben.
Ja, ja.
Das ist ein grosser Vorteil,
das
ist auch ein Unterschied. Und durch das können wir die Zeit, die sie bei uns sind, ja auch noch mit ihnen gestalten. Das ist sehr lustvoll und er hat viel Schönes.
Erzähl mal ein bisschen Schönes.
soll ich ein paar Geschichten?
Ja, gerne.
Also, Ich habe ja ein Buch mitgenommen. Ich würd gerne etwas daraus vorlesen.
Was ist denn das für ein Buch?
Das haben meine Fachbereichsleitungen mir geschenkt, als ich das 15-Jährige hatte. Sie haben ein Fotoalbum gemacht mit Fotos von Bewohnern. Und alle Abteilungen, viele Mitarbeiter, haben so Geschichten geschrieben und die sind da innen abgebildet. Also, es ist wirklich ein extrem schönes Erinnerungsbuch. Und daraus würde ich jetzt gerne so drei ganz kurze Geschichten vorlesen, die ich wirklich recht lustig finde. Und vielleicht kann ich nachher noch eine andere Geschichte, genau, von einem 100-Jährigen.
Ja.
Das ist auch so eine wunderbare Geschichte.
Ja, also auf alle Fälle.
Genau. Und zwar haben sie den Titel aufgeschnappt.
Mhm.
Frau B., welche fast täglich in der Cafeteria laut ausruft. «Hey du, ist dir auch so langweilig?» «Das ist ein Scheissladen. Da läuft schon nichts. Wer ist denn da eigentlich der Chef?» Dann die zweite Geschichte. Zwei Frauen trafen sich in der Eingangshalle. «Bist jetzt auch da?» «Gell, jetzt sind wir beide am Himmel ein bisschen näher.» Dann die dritte. «Frau H. beim Lisme.» Wir haben so eine Lisme-Gruppe. «Hast du gehört? Jetzt können sogar zwei Männer heiraten. Dann gibt es ja gar kein Kind mehr.» Genau so.
So eine Gespräche haben dann eben
ja,
schon auch.
Genau. Ja, und dann haben wir tatsächlich einen 100-Jährigen gehabt bei uns. Er ist gestorben unterdessen. Und also er war unglaublich gewesen. Er hat also tatsächlich etwa mit 80 gelernt, am Computer zu arbeiten. Er hat sich einen Computer angeschafft. Also er ist eingezogen mit einem Computer. Und sein grosses Hobby unter anderem war auch noch 8mm Filmdrüllen. Er hat Unmengen an Filmmaterial mitgenommen und hat die alle, also während er bei uns gelebt hat und gewohnt hat, auf CD gebrannt. Und also er ist schon, ja, ich meine, er ist etwa 95, als er bei uns eingetreten ist. Also nicht mit 80, oder? Sondern, also unglaublich. Und dann hat er noch eine Schreibmaschine gehabt. Also neben dem Computer hat er noch eine Schreibmaschine gehabt und hat immer wieder Briefe geschrieben. Und er hat unter anderem ein bisschen uns beobachtet und dann haben wir ab und zu mal so ein Briefchen bekommen. Und da ist nicht immer nur etwas Nettes drin gestanden, sondern auch eine Kritik, wie man etwas anderes könnte machen oder dort noch ein bisschen besser schauen. Und dann hat er aber auch, wenn ihn jemand genervt hat von seinen Mitbewohnern, hat er dem auch ein Briefchen geschrieben auf dem Computer. Da haben die also auch ein Briefchen bekommen. Genau.
Ist der beliebt gewesen?
Ja. Also bei uns sowieso.
Ja, gell? Das glaube ich.
Ja,
das
genau. Er war eher ein Einzelgänger, aber genau.
Ja, der hat ja auch seine Beschäftigung gehabt.
Ja, sehr. Ja. Er war Lastwagenchauffeur und hat bis 1997 jedes Jahr Prüfung absolviert für den Lastwagenchauffeur. Nein. Doch. Und ist immer durchgekommen.
Und ist noch gefahren?
Nein, das nicht. Aber er hat einfach Prüfung gemacht. Ja. Ja.
Aber ist das eine praktische Prüfung?
Ja. Nein, nicht eine praktische.
Das ist eine theoretische?
Ja, theoretische. Ja.
Das ist ja so
gehabt. Ja, genau.
Das war sein Stolz, oder? Dass er das immer noch...
Ja, genau. Ich wollte ihn eigentlich auch mal für meine Dietiken einladen.
Ja, das muss man... Wir haben ja hin und wieder im Ortsmuseum, die wir alte Menschen... Fragen, wie es früher war, in unserem Dietik. Und du hast mir immer wieder ganz, ganz sympathische, also sympathisch ist sowieso ein blödes Wort, also interessante Menschen geliefert oder angegeben, die einfach so erzählt haben, wie es früher ist. So eine Geschichte hörst du natürlich viel, gell? Mhm. Aber er war nie bei mir, oder?
Wir haben abgemacht.
Ah, das ist er, der nachher...
Ja, dann hat er abgesagt. Ja. Er hat gesagt, er stehe nicht gerne im Mittelpunkt.
Ja,
und hat sich irgendwie dann geniert auch ein bisschen. Ich habe noch lange mit ihm geredet, aber er hat das nicht
gelernt. Er hat sicher gleich Freude gehabt, dass du dich für das interessiert
hast. Ja, sehr, sehr. Ja. Wir haben auch den 100-Jährigen, also der, als er 100 geworden ist, haben wir mit ihm gefeiert. Ja. Und er hat wirklich viel Besuch bekommen. Und er war lange auch noch so in einem Töfferein. Und dann sind die wirklich mit diesen schweren Töpfen, die sind vor dem ganzen AGZ gestanden. Ich weiß auch nicht,
also
nicht
so daraus, Hells Angels.
Ja, so. Also ich glaube nicht gerade die Gruppen, aber also auch wirklich mit riesigen Töpfen komme ich nicht so gut raus bei den Töpfen. Aber das habe ich so wirklich sehr rührend gefunden. Er hat nichts gewusst. Und er war so berührt gewesen.
Dass die dort, dass die aufgefahren sind.
Die sind aufgefahren, ja.
Ja, eben, so eine Geschichte gehört halt auch dazu. Und es ist jeder halt anders.
Sehr, sehr.
Aber ich stelle mir gleich vor, man macht sich mehr Gedanken, wenn man an so einem Ort wohnt, über das Altwerden, über das Älterwerden. Ist das bei dir so?
Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ich würde jetzt sagen, ich habe eigentlich keine Berührungsängste, oder? Mhm. Wenn man das so kann.
Ja.
Ja, das gehört einfach dazu. Es ist, ich weiss, man wird älter, wir alle werden älter. Und ich muss wirklich sagen, ich tue mich nicht schwer mit dem Gedanken. Oder so. Ja, ich habe jetzt nicht so Mühe.
Und hast du das Gefühl, das hat auch damit zu tun, dass du an so einem Ort, also dass du dort schaffst, dass du einfach auch siehst?
Ja, ja. Die Auseinandersetzung ist. Ich bin eigentlich immer wieder ein bisschen überrascht, weißt du, wie. Für mich sind so Sachen sind selbstverständlich, weißt? Tod gehört einfach zum Leben, oder das Altwerden, auch die Veränderungen im Alter, dass man halt dieses und jenes vielleicht nicht mehr so gut kann oder nicht mehr so schnell, was mir jetzt auch nicht so Mühe macht, wie ich merke, dass andere mit dem hadern. Und ja, ich bin manchmal einfach irgendwie gleich wieder erstaunt. Aber das ist natürlich, weil ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Es ist wie, weißt du, über Corona, da weiss ich natürlich viel. Und ich meine mal erst umgewiesen, wird jetzt das schon wieder diskutiert oder gefragt? Es ist doch eigentlich klar, aber das ist natürlich, weil ich...
Weil du vom Fach bist.
Ja, natürlich, genau.
Aber wenn ich jetzt frage, kannst du wie einen Ratschlag geben, wie man mit dem Alteren umgeht, dann wäre es eine Art... akzeptieren, dass man eben mal etwas nicht mehr kann und nicht damit hadern, oder?
Ja. Also, gell, ich bin natürlich schon also für Prävention, gell, das schließt ja das nicht aus. Aber ich glaube, man tut es ja oft so, es ist wie ein Verlust, es ist wie ein, vielleicht auf etwas müssen verzichten. Aber man gewinnt ja auch. Manchmal denke ich, weißt, es ist ja, das Alter hat manchmal auch den Vorteil, dass man gewisse Sachen nicht mehr muss.
Nicht mehr so ernst muss nehmen.
Ja, genau.
Ja. Das erlebst du natürlich dort. Du siehst ein bisschen, das ordnet viel ein, oder?
Ja, ja.
Das kann man noch vorstellen.
Ich merke es ehrlich auch bei mir selber schon, weißt
du? Ja, ja, ja. Also das ist ja eigentlich gesund, dass man versucht, ein bisschen gelassener zu werden.
Ja,
Was hast du für neben dem Beruf? Da musst du ja irgendwelche Sachen können machen, die dich auch ablenken. Du bist lange in der Kulturkommission sehr, sehr aktiv gewesen. Was machst du so, wenn du nicht schaffst?
Ja, also ich kann auch im Alter, wenn man das so darf sagen, noch anfangen Klavier spielen.
Mm. Also das hast du als Kind nicht gemacht?
Nein, du, ich bin wirklich nicht in einer musikalischen Familie aufgewachsen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ich bin nicht über das Flötenspielen rausgekommen. Und haben dort wirklich nicht so eine tolle Lehrerin gehabt, was mir eigentlich erinnert, dass Musizieren ein bisschen vermieset hat, leider. Mhm. Und nachher in der Oberstufe haben wir eine Singlehrerin gehabt, wo jetzt auch nicht unbedingt so förderlich war für meine Musikkarriere. Also ja, die haben mich eigentlich dort nicht so unterstützt. Aber mein Wunsch ist eigentlich, bald einmal gewesen, weißt du, irgendein so Musikinstrument. Und haben es wie nicht so zutraut. Ja. Und irgendwann konnte ich einer Freundin ein Klavier abkaufen. Sie hat gefragt, ob jemand Interesse hat. Und ich fand, ja, ich will gerne mal Klavier lernen. Und habe das einfach mal gekauft. Und das ist 10 Jahre lang überall mitgezügelt worden, wo ich
angezügelt bin. Oder?
Genau, und abgestaubt worden. Und irgendwann einmal habe ich gefunden, so, und jetzt fange ich an. Genau, und jetzt ist das etwa so 5-6 Jahre, seit ich
und das gehst du in die Stunde oder machst
ja,
du das?
Ja, kommt sogar eine zu mir heim. Ja, ich
und du tust üben?
Ja, ja, du, jeden Tag.
Ah, und du bringst es auf einen grünen Zweig? Das ist ja super.
Ah, ja, und ich, weißt, irgendwie, es ist natürlich schön, ich spiele ja einfach für mich. Ich muss nichts mehr erreichen. Ich muss nicht irgendwann einmal auf einer Bühne stehen und da irgendeinen Boogie-Woogie anschmettern. Und das macht wirklich mega Freude. Ja, es ist wirklich, es ist, ehrlich, es eröffnet mir eine Welt, weißt, wo ich neu entdecke. Ich verstehe wie die Musik nochmal anders, ich höre sie nochmal anders. Ich habe Freude, dass ich etwas über Musiktheorie verstehe, was ich vorher einfach nicht... Oder die Noten lesen, weißt du. So. Es macht einfach alles Spass und Freude.
Das ist schön.
Genau. Ja, dann mache ich Yoga. Mhm. Genau, einmal in der Woche. Das hilft mir auch.
Also meine Mutter war im Reitverein, da war die sehr aktiv, oder?
Genau.
Hast du auch geritten oder bist du noch reiten?
Ja, ich bin sehr intensiv geritten. Wir hatten auch eigene Rosse gehabt. Und habe dann, wo meine Eltern nicht mehr können reiten konnten, habe ich den einen übernommen und ihn eigentlich dann auch begleitet, bis er gestorben ist. Er ist sehr alt geworden, ist ein Irländer, ist 32 geworden, das ist eigentlich außerordentlich. Und er ist eben, ich habe immer gesagt, am Schluss war er auch in einer Altersresidenz. Er hat noch so ein bisschen mit einem Kumpel zusammen können auf einer Weide. Genau. Und nachher, es ist halt wirklich intensiv, gell? Und ich habe wie gemerkt, ich bringe das nicht alles unter einen Hut. Ja. Und habe das eigentlich aufgeben, das Hobby. Aber Kultur bleibt mir gleich immer noch, wenn ich nicht mehr in der gehe ich eigentlich regelmäßig ins Theater oder an ein Konzert. Wieder ein bisschen mehr auf die Diätiken kommen.
Du wohnst nicht mehr in Diätiken?
Nein.
Oder nicht in Diätiken, genau. Ja. Mir auf die Diätiken kommen, ist eigentlich ein guter Vorsatz.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das Gleis 21.
Genau, Gleis 21 zum Beispiel. Das ist ein guter Werbespot. Wunderbar. Danke vielmals,
Karin. Danke dir auch.
Idee und Konzeption Irene Brioski, Fachberatung Integration Sandra Radzic, Webdesign und Distribution Mona Sorcelli.